Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigttext, den ich herausgesucht habe zum Thema dieses Gottesdienstes, nicht erhörte Gebete, er nimmt uns mit in das Jahr etwa 1 vor Christus, kurz vor der Geburt Jesu. Und er berichtet von einem sehr frommen Mann. Einer, der in seinem Leben immer Gott nachgefolgt ist. Der treu zum Herrn gestanden hat, der sich eingebracht hat in die Gemeinde, der Priester war. Der ganz vieles getan hat in seinem Leben. Rechtschaffen vor Gott gewandelt ist, aber der ein Problem hat. Er hatte sich so sehr gewünscht, wie fast jeder Mensch, dass er ein Kind bekommt. Er war verheiratet mit einer tollen Frau, aber Gott hat die Gebete nicht erhört. Über Jahre, über Jahrzehnte hat er gebetet und gefleht und nichts ist passiert. Und irgendwann hat er aufgehört zu beten. Gott hat das Gebet nicht erhört. Dieser Mann, von dem ich erzähle, ist Zacharias und seine Frau ist Elisabeth. Und Zacharias war, wie gesagt, Priester im Tempel und eines Tages fällt ihm das Los zu. Er wird ausgewählt, dass er eine besondere Ehre im kultischen Dienst am Tempel zu vollziehen hat. Er darf am Räucheraltar an einem Tag das Räucheropfer darbringen. Im Anschluss das Gebet und den Segen für das Volk sprechen, eine große Ehre. Und was da passiert, das lesen wir in dem Predigttext in den wunderbaren 18 Versen zu Beginn des Lukas-Evangeliums, Lukas 1, die Verse 5 bis 22. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden, um dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können, bis zu dem Tag an, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Amen. Wir wollen still werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir herzlich Dank sagen für diese gigantischen 18 Verse aus dem Lukas-Evangelium, die du uns heute Morgen schenkst, für diesen Gottesdienst, für unser Leben, für unsere Nachfolge. Danke, Herr, dass wir in ihnen lernen können, was es heißt, zu dir zu sprechen und wie du Gebete erhörst. Und dass wir das fassen und annehmen können für unser Glauben, für unsere Nachfolge, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das ist dieser große Mann Zacharias. Die Bibel sagt das, er lebte untadlich in allen Geboten, in allen Satzungen vor Gott. Aber eins hat er nicht richtig verstanden in seinem Glaubensleben, nämlich wie Gott Gebete erhört. Da brauchte er noch Nachhilfe. Und die Nachhilfe kriegt er in besonderer Weise. Der Engel sagt ihm, pass mal auf, jetzt wirst du erstmal stumm werden. Da kannst du nochmal nachdenken über das, was passiert ist, was ich dir gesagt habe, wie Gott deine Gebete, die du seit so vielen Jahren und Jahrzehnten gesprochen hast, die du heute nicht mehr sprichst, wie sie erhört worden sind. Da kriegt der Zacharias eine Lehrstunde in dem, was es heißt, wie Gott Gebete erhört. Und so habe ich dann auch die Predigt überschrieben, die Zacharias-Lehrstunde, das kleine Einmaleins der Gebetserhörung, das wissen wir. Wenn man Mathematik betreibt, da ist es wichtig, dass man das kleine Einmaleins beherrscht. Also wenn man Integralrechnung oder Differentialrechnung oder Wahrscheinlichkeitsrechnung macht, da ist es wichtig, dass man sauber addieren, subtrahieren, dividieren, halt multiplizieren kann. Das kleine Einmaleins muss man beherrschen. Und so ist es auch im Glauben. Es ist wichtig, dass wir das kleine Einmaleins des Gebets und auch der Gebetserhörung verstehen. Und deshalb wollen wir das noch einmal an der Lehrstunde des Zacharias hier einfach lernen, dieses kleine Einmaleins. Und so wie es vier Grundrechenarten gibt, so gibt es heute Morgen nochmal so vier Grundgebetserhörungsrechenarten bei Gott. Wie nämlich Gott Gebet erhört. Er hört Gebet zu seiner Zeit, das ist das Erste. Zweitens an seinem Ort. Drittens auf seine Art. Und viertens in seiner Vorhersehung. Das sind die vier kleinen Einmaleins-Gebetserhörungen bei Gott. Zu seiner Zeit, an seinem Ort, auf seine Art, in seiner Vorhersehung. Das Erste. Wie Gott Gebete erhört, zu seiner Zeit. So heißt es hier in dem Text, so sagt es Gabriel, die Worte, die erfüllt werden sollen, zu ihrer Zeit. Zu ihrer Zeit. Gott hat einen ganz eigenen Zeitplan für den Zacharias gehabt. Der hatte natürlich einen eigenen Zeitplan für sein Leben. Als der seine Elisabeth geheiratet hatte, da hat er gedacht, naja, ein gutes Jahr und dann werde ich Vater sein. Dann ist es nicht passiert, dann hat er gebetet. Aber im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr. Und die Zeit schritt immer weiter voran. Und irgendwann hat er aufgegeben, weil er dachte, jetzt ist die Zeit um. Bei ihm, aber nicht bei Gott. Gott hat ein ganz anderes Zeitfenster, ein ganz anderes Zeitraster. Und häufig schon darüber gesprochen, dass es in der Bibel zwei unterschiedliche Begriffe für Zeit gibt. Chronos und Kairos. Chronos ist die Zeit, die vergeht. Der Tag heute, der Tag morgen, die Woche heute, die Woche dann in der nächsten Woche halt, alles so weiter, die immer so eins ans andere sich fügt. Nicht? Jeder Tag hat 24 Stunden, jede Woche 7 Tage halt, so ein Jahr 365 Tage. Das ist der Chronos, die Zeit, die einfach so abzählbar verläuft, wie in so einer Sanduhr, wo ein Sandkorn von unten nach oben fällt. Aber die Zeit, von der hier die Rede ist, wo auch der Engel sagt, es soll erfüllt werden zu seiner Zeit, da steht das Wort Kairos, das ist der Zeitpunkt. Das ist der Zeitpunkt, in dem etwas passiert. Und das ist etwas ganz, ganz Unterschiedliches. Zeit ist nicht gleich. Das ist auch mal wieder die Frage der Leute, wenn sie sagen, ja, wie ist das denn mit der Schöpfung gewesen halt? Waren es denn wirklich 7 Tage, 7 mal 24 Stunden? Die Leute verstehen nicht, dass es bei Gott A, keine Zeit gibt, ja, dass selbst bei uns in dieser Welt Zeit nicht nur eben Chronos ist, die man messen kann, 7 Tage, 24 Stunden, sondern dass Zeit relativ ist. Bei Gott sind 1000 Jahre, so sagt es die Bibel immer wieder, wie ein Tag. Übrigens auch wissenschaftlich bewiesen. Auch für uns ist Zeit etwas, wo wir denken, das ist immer gleich, aber das stimmt nicht. Wenn wir uns mit Lichtgeschwindigkeit bewegen könnten, also mit 300.000 Kilometer pro Sekunde, dann wird die Zeit viel langsamer. Wenn ich mich in einen Raumschiff setzen könnte, das 300.000 Kilometer, physikalisch ist das fast möglich, zumindest annähernd zu fliegen, dann in die nächste Galaxie fliegen würde, die Andromeda-Galaxie, die ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Also man müsste 2,5 Millionen Jahre mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, dann wäre man da. Aber wenn ich mit Lichtgeschwindigkeit fliege, dann verkürzt sich der Raum und die Zeit. Dann bin ich tatsächlich, weil die Zeit auch kürzer wird, auch der Weg, zu sagen, bin ich in 10 Jahren da und fliege in 10 Jahren zurück auf der Erde. sind dann tatsächlich 2,5 Millionen Jahre vergangen, aber ich bin nur 20 Jahre älter geworden. Das ist die Relativität von Zeit. Das ist bewiesen physikalisch. Wir können uns das nicht denken. Je schneller wir uns bewegen, desto kürzer wird die Zeit. Und bei Gott ist mal Zeit ganz anders. Bei ihm gibt es keine Zeit, er die Zeit geschaffen hat, nicht? Und er erfüllt alles zu seiner Zeit. Darauf dürfen wir uns verlassen halt. Und er hat seine eigenen Zeitpunkte. Nicht den Zeitpunkt, den Zacharias in seinem Kronos berechnet hat, sondern nach seinem Kairos. Da geht es in der Bibel immer wieder drum. Jesus, seine Tätigkeit beginnt, ist der erste Satz, den er sagt, Markus 1,15. Die Zeit ist erfüllt. So kehrt nun um, tut Buße, das Himmelreich Gottes ist nahegekommen. Als die Zeit erfüllt war, sagt der Galaterbrief, sandte Gott seinen Sohn. Gott hat ein eigenes Zeittableau und davon spricht die Bibel immer wieder. Denken wir an diese wunderbare Geschichte von Maria und Martha, die ihren Bruder Lazarus da krank liegen haben. Da sagen die, wir müssen Folgendes machen, wir müssen zu Jesus rufen, der muss kommen. Der hat so viel Wunder getan, der ist unserer Familie so wunderbar zugetan, der wird uns helfen. Die schicken nach ihm, er ist auch gar nicht weit weg, aber er kommt nicht. Die schicken nochmal, er kommt nicht. Sagt die Bibel ganz eindeutig, es dauert, schließlich ist er gestorben. Nach 4 Tagen ist dann Jesus endlich da. Und die Schwestern treten auch beide dann auf und sagen, ja, leider zu spät. Wenn du da gewesen wärst, hättest du ja was machen können. Aber das war nicht Jesu Zeitpunkt gewesen. An Lazarus, da musste mehr ran. So eine kleine Krankenheilung wäre es da nicht gewesen, vom Fieber gerettet, meine Güte, nein. Lazarus war dazu ausersehen, was ganz Großes zu erleben. Der lag schon 4 Tage im Grab, war schon vergammelt, er stinkt schon, so sagt es die Geschichte. Und dann kommt Jesus zu seinem Zeitpunkt und macht dieses große Wunder, dass er Lazarus auferweckt. Gott hat ein anderes Zeitfenster gehabt als Maria und Martha. Die hätten sich auch gewünscht und die waren schon am Weinen und die waren schon verzweifelt. Und Gott kann über den Tod hinaus. Gott hat ein anderes Zeitfenster als die Menschen. Im Alten Testament lesen wir von Elia. Elia ist ja der Vorläufer von Zacharias halt, nicht? Elia, der da am Berg Karmel ist. 3,5 Jahre hat es nicht geregnet in Israel. 3,5 Jahre. Das Volk schreit seit 3,5 Jahren zu Gott und betet und betet und betet und nichts passiert. Aber Gott hat einen Zeitplan damit gehabt. Nicht deren Zeitplan, sondern irgendwann schickt der Elia und er soll beten. Aber auch als er betet, kommt nicht sofort der Regen. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Er soll beten und er betet. Und dann sagt er zu seinem Diener, wie er fertig ist, er liegt auf den Knien und ist was zu sehen. Der guckt dann so vom Karmel bis zum Mittelmeer runter, blauer Himmel, nichts zu sehen, Chef. Der geht nochmal auf die Knie, betet wieder, fragt er nach dem Gebet und ist was? Nein, nichts halt. Das Ganze läuft 7-mal ab, auch da, eine Zeitverzögerung. Nicht, weil der Elia ein schwacher Kandidat war, das war ein ganz großer. Aber Gott hat einen anderen Zeitplan, auch das musste der Elia merken. Ich muss 7-mal auf die Knie gehen. Es war nicht der Zeitplan Elias. Es war schon gar nicht der Zeitplan des Volkes, dass sie schon nach 3 Monaten gewünscht hätten, dass endlich Regen kommt. Es war der Zeitplan Gottes. Aber das ist allen gleich, Gott erfüllt immer. Gott erfüllt immer das Gebet seiner Leute. Darauf dürfen wir uns final verlassen. Wir haben es eben gehört in der 2. Lesung. Alles, was ihr bittet werdet in meinem Namen, ich werde es erfüllen. Das kriegen wir mit unserem Zeitverständnis, mit all den Endgültigkeitserfahrungen, die wir manchmal machen, hier auf Erden nicht hin. Aber dieses Wort steht und wir dürfen uns darauf verlassen. Gott erfüllt sein Wort immer und er hört unsere Gebete zu seiner Zeit. Das ist das Erste, was wir mitnehmen können. Das, was hier auch eben hat Zacharias lernen müssen halt. Zu seiner Zeit, als alles schon zu spät ist, dass alles erstorben ist, da erhört der lebendige Gott das Gebet. Und das ist die erste Botschaft für dich, der du momentan vielleicht auch in so einer Gebetskrise bist, weil du sagst, er hört mich nicht, er hört mich nicht. Seit Monaten, seit Jahren bete ich das. Du darfst wissen, Gott erhört dein Gebet zu seiner Zeit. Das ist das Erste, die erste Grundrechenart des Betens, dass wir das wissen dürfen. Die zweite Grundrechenart, Gott erhört das Gebet an seinem Ort. Nicht nur zu seiner Zeit, sondern auch an seinem Ort, den er schenkt. Und hier ein ganz besonderer Ort, er ist eben im Tempel. Wir lesen nochmal die Verse 8 bis 9, da heißt es, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass sie ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Rauchopfer darzubringen, da ging er in den Tempel des Herrn. Er ist im Tempel des Herrn und dort, in diesem Moment, dort spricht Gott zu Zacharias und da erfüllt er das Gebet. Müssen wir uns nochmal reinversetzen in die Situation des Zacharias. Das ist jetzt eine ganz besondere Ehre, die ihm zuteil wird. Er ist Priester und vermutlich durfte er das nur einmal in seinem Leben machen. Es gab ja nicht nur 3, 4 Priester, es gab Jahrhunderte, es gab richtig Ordnungen halten. Und da wurde geguckt, welche Ordnung es waren dran. Er ist in einer der 8. Ordnung von 24 Ordnungen halt und in jeder Ordnung waren so viele Priester halt drin. Und das war die ganz besondere Ehre und die wird ihm jetzt zuteil. Ich frage mich, als er das da mitbekommen hat, wie hat er sich vorbereitet halt für diesen wichtigen Moment? Und das ist alles andere natürlich unwichtiger, wenn du das machen darfst. Du darfst ins Heilige gehen, nicht ins Allerheiligste, aber ins Heilige und darfst da das Räucheropfer darbringen halt. Dieser Dienst wird dir zuteil, für das Volk Israel in besonderer Weise. Und da, an diesem Ort, begegnet er dem lebendigen Gott und bekommt seine Gebetserhörung. Nicht als er früher mit seiner Frau zu Hause in dem Ort, wo sie in Judäa gewohnt haben, gebetet haben halt, nicht wenn sie sonst vielleicht in der Vorhalle gestanden haben, nein. An dem Ort, den Gott bestimmt hat. Und das ist so, dass nicht nur die Zeit, wenn unsere Gebete erhört werden, von Gott bestimmt werden, sondern auch der Ort, wo er unsere Gebete erhört. Auch das lesen wir immer wieder in der Bibel, dass die Orte manchmal sehr ungewöhnlich sind halt und dass manchmal Gott das genau auch rauszögert. Denken wir an die große Gebetserhörung des Volkes Israel am Schilfmeer halt. Ja, denen war klar, dass das Heer des Pharao hinter ihnen her ist. Und es hätte viel früher passieren können, aber Gott hat gewartet halt. Und er hat sie geführt, bis sie eben genau an den Wassern waren und bis überhaupt keine Möglichkeit mehr war, wo keine menschliche Sache mehr war, totale Hoffnungslosigkeit, das war dann der Ort. Und da hörte ihr Schreien halt, nicht? Macht einen Weg durch das Meer und vernichtet das Heer des Pharaos. Oder denken wir an die zweite Missionsreise. Paulus und Silas sind unterwegs und sie haben hervorragende Vorsätze. Sie wollen das Evangelium verkündigen. Es ist nicht nur ihr Vorsatz, dass sie so vorgenommen hat, so wie man fährt in Urlaub. Nein, sie sind ja beauftragt, der Geist hat sie ausgesandt halt. Und dann wollen sie nach Phrygien, ins Land Galatien. Und dann heißt es in der Bibel, und der Heilige Geist verwehrte es ihnen. Sie dürfen an diesen Orten nicht predigen. Da dürfen sie es nicht. Es ist nicht der Ort, wo sie das weitergeben. Dann ziehen sie weiter halt. Dann kommen sie nach Mysien halt. Und dann wollen sie nach Bithynien reisen. Und dann heißt es wieder, der Geist ließ es ihnen nicht zu. Und die haben natürlich auch gebetet, das ist ja klar. Paulus und Silas, diese frommen Männer, Herr, wir wollen jetzt das Evangelium hier weitergeben. Schenk du geöffnete Türen. Aber es ist nicht der Ort. Da ist es nicht dran. Auf der dritten Missionsreise, da wird dann davon berichtet, dass sie genau in diesen Gebieten Predigen halten, im ganzen galatischen Land und Phrygien und stärken die Brüder. Dann ist der Ort für sie geöffnet. Aber bei der zweiten Missionsreise nicht, weil Gott hat einen anderen Plan gehabt. Sie mussten bis ganz an die westliche heutige Türkei, damit sie eben rüberkommen nach Griechenland, weil Paulus da eben gebraucht wurde. Und das ist so, dass Gott eben nicht nur zu seiner Zeit die Gebete erhört, sondern auch an seinem Ort. An seinem Ort. Und das ist ganz besonders wichtig, hier auch nochmal zu sehen, an welchem Ort das Gebet hier erhört wird. Eben im Tempel, da wo das Lob Gottes dargebracht wird. Und wenn man jetzt in der Bibel zu Hause ist und so das Stichwort Räucheropfer kommt halt, Räucheraltar, da weiß man, im Psalm 141 steht, lass dir mein Gebet als Räucheropfer dienen. Als Räucheropfer. Wir haben ja heute keinen Tempel mehr in Jerusalem, wo wir hingehen könnten und da wäre ein Räucheropfer, wo eine besondere Nähe da wäre halt. Sondern seit Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, ist er unser Tempel. In ihm ist die Versöhnung und ihm ist die Gegenwart Gottes. Ja, und ein Altar, wo haben wir unseren Altar? Unser Gebet ist unser Räucheropfer. Und wenn wir etwas suchen von Gott, wir haben jetzt eben die zweite Lesung gehört halt, nicht? Wir sollen im Namen Jesu beten, dann stehen wir im Prinzip wie Zacharias am Räucheropferaltar und dürfen wir beten. Und das ist der Ort, wo in besonderer Weise Gebetserhörung geschenkt wird. Schon manchmal dann, wenn man schon gar nicht mehr glaubt, wie der Zacharias. Und das ist das, was wir machen sollen, in allem, was passiert in unserem Leben. Immer an unserem Räucheropferaltar stehen bleiben. Nochmal, wir haben keinen Altar mehr, wir haben Jesus. Aber so wie am Räucheropferaltar Gott die Ehre mit wohlriechendem Brand gebracht wurde, so sollen wir das mit unseren Gebeten immer wieder tun. Gerade wenn Gebete nicht erhört werden, dann sollen wir weiter Gott loben und preisen, ihm Dank sagen, ihm vertrauen, nicht zweifeln und da die Handbremse des Gebets anziehen, sondern umso stärker Gott loben und preisen. Wir hatten gestern eine silberne Hochzeit hier in der Kirche und der Trauspruch des Paares vor 25 Jahren und auch der Verkündigungstext gestern in diesem Gottesdienst kam aus Philipper 4, Vers 6. Da heißt es: Sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage euer Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Also wenn wir in so eine Situation kommen, wo Gebete nicht erhört werden, dann müssen wir jetzt nicht irgendwie jetzt durchrechnen, was wir alles falsch gemacht haben und was wir jetzt noch in unserem Umfeld alles tricksen und stellen müssen an Stellschrauben, sondern einfach weiter wie Zacharias, einfach Gott loben und ehren, in seinen Satzungen leben, das hat Zacharias getan, und ihm die Dankopfer bringen. Und nochmal, wir müssen keinen Rauch verbrennen, wir müssen einfach nur die Hände falten, Gott loben und preisen. Und dann werden wir merken, dass dadurch Gebete erhört werden. Weil damit sind wir bei Jesu und dann tun wir Dinge im Namen Jesu. Nochmal, zweite Lesung eben. Alles, was ihr bitten werdet im Namen Jesu, das wird euch der Vater geben. Das ist das Zweite, was wir lernen dürfen, wie Gott Gebete erhört. Er hört sie an seinem Ort. Eine dritte Grundrechenart des Gebetes, wie eben der Herr Gebete hört, auf seine Art, auf seine ganz besondere Art. Und dann dürfen wir eins noch einmal genau hören, was die Art Gottes der Gebetserhörung ist, dass er kein Gebet überhört und dass er sich an alles erinnert und nichts vergisst. Das sehen wir am Zacharias in der Äußerlichkeit jetzt, dass tatsächlich er einen Sohn bekommt. Aber, und das ist so die besondere Tiefe dieser Geschichte, wie der Engel Zacharias anredet. Er sagt zu ihm: Zacharias. Zacharias, das ist der Name. Und ich sage immer wieder, der Name der Menschen in der Bibel ist häufig das Programm. Zacharias ist ein griechisches Wort, das hebräische Wort Zacharia. Und das heißt übersetzt: Jahwe hat sich erinnert. Jahwe hat sich erinnert, oder man könnte es auch übersetzen: Jahwe vergisst nicht. Das ist der Name Zacharias. Aber das ist auch das, was er für sein Gebet sehen darf, wo er längst gedacht hat: Ja, mich hat er vergessen. Mein Gebet hat er nicht erhört. Und dann sagt der Engel: Zacharias. Und damit ist im Prinzip alles schon geklärt. Gott hat nicht vergessen. Jahwe hat sich erinnert. Das ist die Art, wie Gott hört, nämlich jedes Gebet. Es geht kein Gebet verloren. Das ist die Wahrheit der Bibel. Wir lesen das, Offenbarung 5. Da heißt es: Vor dem Thron Gottes, als das Lamm das Buch nimmt, da fallen die vier Gestalten nieder, halt, nicht? Und die 24 Ältesten, die haben Schalen, goldene Schalen voller Räucherwerk. Wieder dieses Begriff der Räucherwerke, so heißt es da. Und die sind voll der Gebete der Heiligen. Das heißt, die werden gesammelt vor dem Thron Gottes. Wir haben manchmal den Eindruck, Gott würde Gebete nicht erhören. Und manchmal ist der Eindruck auch, ein Monat ist ein Jahr, ist auch 10 Jahre lang. Aber das dürfen wir wissen: Gott hört Gebet und er vergisst keins seiner Gebete. Und er weiß darum. Das ist seine Art, wie er Gebete hört. Er ist nicht wie der Pastor, der zu mir sagt, manchmal Leute, ach, so und so, können Sie mich mal besuchen kommen? Sag ich: Ja klar, mache ich gerne, halt nicht. Und dann habe ich es schon eine halbe Stunde später wieder vergessen, trage es mir den Terminkalender ein. Halt. Ich bin vergesslich. Das ist meine Art. Aber die Art unseres lebendigen Gottes ist die, dass er nicht vergisst. Gott erinnert sich und das ist seine Art, wie er Gebete hört und auch er hört. Aber manchmal dauert das etwas. Er sagt häufig, das sagt er nie, nicht verbietet etwas. Er sagt häufig: Nicht jetzt. Nicht jetzt. Das ist die Art Gottes. Er verbietet es nicht und sagt nicht oder nein, sondern er sagt: Nicht jetzt. Aber wir sind so wie kleine Kinder, wie so Babys, das wissen die Mütter halt. Wenn ein Baby von so einem halben Jahr was will, das hat Hunger oder die Windeln voll, dann schreit es. Ja? Das hört nicht mehr auf zu schreien, da muss man direkt was machen. Wenn jemand älter wird, ein erwachsener Mann, wenn er Hunger hat oder sowas, diszipliniert ist, dann muss er nicht die ganze Zeit schreien, dann weiß er, okay, da kommt irgendwas. Und bei uns im Glauben ist es genauso, wir sind manchmal wie kleine Kinder. Wir sind nur am Plärren, es geht nur um die eine Sache und vertrauen gar nicht drauf, dass die Mutter da ist, halt. Die wird sich schon kümmern halt. Da sind wir noch nicht erwachsen geworden halt, da müssen wir noch ein bisschen lernen, so wie der Zacharias hier. Und das ist das Wunderbare mit dieser Ansprache, Zacharias, Gott vergisst nicht, das ist das Thema halt, das ist die Art, wie er hört. Aber die Art ist noch eine ganz andere, das ist auch so eine Art bei Gott. Nicht nur, dass er nichts vergisst, Er gibt auch, so heißt es in Epheser 3, über alles bitten und verstehen. Über alles bitten und verstehen. Zacharias hat um ein Kind gebetet mit Elisabeth zusammen. Und stellen wir uns mal vor, so nach einem halben Jahr wäre die direkt schwanger gewesen und die hätten einen Sohn gekriegt. So ein normales jüdisches Kind, ja, immer für 2-3 Monate glücklich gewesen und da hätten wir das Kind großgezogen mit all dem, was das bedeutet. Das hätte eine Schulausbildung gekriegt und Beruf gelernt, alles halt. Ja, man hätte immer wieder mal Danke gesagt, aber was wäre es gewesen? Zacharias, der untadelig vor Gott lebt, bittet. Und dann gibt Gott zu seiner Zeit, an seinem Ort, aber auch nach seiner Art, und zwar über Bitten und Verstehen. Nicht irgendein Kind. Den größten jemals von einer Frau geboren. Nicht nur, dass er Freude und Wonne haben wird, so heißt es hier. Du wirst Freude und Wonne haben. Und er wird Unglaubliches tun in meinem Volk. Nein, er ist der größte jemals geborene Mensch. So sagt es Jesus dann später in Lukas 7. Keiner ist jemals größer gewesen. Was für ein Mensch. Zacharias ist jetzt in der Ewigkeit. Und er weiß um das, was sein Sohn getan hat. Schon als der Mutterleib war, hat er den Heiligen Geist gehabt. Das wird hier auch gesagt. Schon von Mutterleib an hat er den Heiligen Geist. Es gibt dann einige Verse später diese wunderbare Geschichte, wo die schwangere Maria zu Elisabeth kommt. Dann heißt es, und Johannes der Täufer tanzt im Bauch der Mutter vor Freude. Der kriegt den Geist schon als Kleinkind. Das, was wir als 14-Jähriger, 20-Jähriger irgendwann geschenkt bekommen, in wunderbarer Weise, der schon als ungeborener Mensch kriegt er den Heiligen Geist. Der ist derjenige, der Jesus taufen darf. Das müssen Sie sich vorstellen, dem ist selber klar, dass er das nicht machen darf. Wer bin ich, dass ich das tue? Was für ein Mann! Der darf Jesus taufen, den lebendigen Gott, und wie er tauft, kommt der Geist auf den Herrn. Und da geht seine Sendung los. Das ist Johannes der Täufer. Zacharias hat gebeten, ja, gib mir ein Kind. Und zu der Zeit Gottes an seinem Ort gibt er das Kind. Aber was für ein Kind! Über Bitten und Verstehen. Jesaja 55 heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel höher der Himmel ist über der Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und das dürfen wir wissen, gerade auch, wenn unsere Gebete mal nicht erhört werden. Über Bitten und Verstehen gibt Gott, auch wenn wir es manchmal nicht begreifen. Und es wird final alles gut werden. Wir haben es nicht mit irgendeinem Geschäftspartner zu tun. Wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun, der uns so lieb hat, dass er für uns in Christus Jesus gestorben ist. Und wenn wir ihn bitten, dann wird er alles für uns tun. Und ganz häufig noch viel mehr, als wir es uns vorstellen können. Aber das können wir manchmal zu dem Zeitpunkt, wo das Gebet nicht erfüllt wird, direkt gar nicht verstehen. In der Ewigkeit werden wir es begreifen, so wie Zacharias das jetzt begreifen kann. Wenn der jetzt hier auf der Kanzel stehen würde, der würde euch was sagen über nicht erhörte Gebete. Und er wird euch sagen, betet bloß weiter, Gott tut immer viel, viel mehr, als wir es uns vorstellen können. Der König aller Könige. Es gibt eine wunderbare Geschichte von einem Golfspieler. Die Älteren von euch kennen ihn vielleicht noch, Arnold Palmer hieß der. Ist mittlerweile verstorben, so in den 60er Jahre war der so wie der Tiger Woods heute. Also der Superstar der Golfszene. Und es ist so gewesen, dass der saudische König begeisterter Golfspieler war. Und der hat ihn irgendwann eingeladen. Er sollte zu ihm kommen und sollte bei einem Turnier, was er veranstaltet hatte, spielen. Und da hat dieser Arnold Palmer auch zugesagt. Der Scheich hat sein Privatjet geschickt, halt, hat ihn rübergeholt, halt, hat ihm Antrittsgeld gegeben, der hat das Turnier gespielt, war fertig. Und dieser König, dieser saudische König, war total beglänzt, dass der Superstar zu ihm nach Saudi-Arabien gekommen ist, damals in den 70er Jahren, noch so ein kleiner Wüstenstaat, zwar sehr reich, aber unbedeutend halt. Ne? Und dann hat er ihn verabschiedet und wie er ins Flugzeug steht, sagt er, tun Sie mir einen Gefallen, ich möchte Ihnen ein Geschenk machen. Sagen Sie mir, was ich Ihnen schenken kann. Und sagt dieser Arnold Palmer, Eure Majestät, ich habe hier den super Luxus gehabt, ich bin abgeholt worden, ich brauche kein Geschenk von Ihnen. Und dann sagt der König, Sie beleidigen mich, wenn ich Ihnen kein Geschenk gegeben habe. Sagen Sie mir, was Sie haben wollen. Und dann sagt Arnold Palmer, okay, fine, I collect golf clubs. Why don't you give me a golf club? Also er sagt, ich sammle Golfschläger, Sie können mir einen Golfschläger kaufen, so zur Erinnerung. Er sagt zum König von Saudi-Arabien, Sie können mir einen Golfschläger kaufen. Er setzt ihn ins Flugzeug und fliegt nach Hause. Einige Tage später kriegt Arnold Palmer Post und dann kriegt er Post mit einer Urkunde des Besitzes eines Golfclubs, weil Golfclub und Club heißt im Englischen sowohl Schläger wie auch Club. Und hat ihm der König von Saudi-Arabien einen 200 Hektar großen Golfclub in Amerika geschenkt. Why don't you give me a golf club? So, er bittet den König um einen Golfschläger und kriegt einen ganzen Golfverein mit Haus, mit allem und Platz drum und dran. Wisst ihr, so ist es bei Gott und noch viel, viel größer. Wir bitten manchmal um Dinge, aber Gott hat schon einen ganz anderen Plan. Seine Gedanken sind viel, viel höher als unsere Gedanken. Er gibt über Bitten und Verstehen. Und wir machen uns manchmal fest, ich sag mal, an dem kleinen Golfschläger. Aber der hat schon den ganzen Golfclub für uns. Nur in dem Moment, wo wir uns nichts sehnlicher sehen als eben den Golfschläger, da übersehen wir das, was Gott kann und dass er uns unsere Gebete auf seine Art erfüllt. Und das darfst du wissen. Das darfst du wissen, dass Gott auch deine Gebete auf seine Art erfüllen wirst, auch auf das du Freude und Wonne haben wirst über ihn. Das ist das Dritte, wie Gott Gebete erhört auf seine Art. Und ein Viertes, wie er Gebete erhört in seiner Vorhersehung. Da heißt es in den Versen 15, 17, sagt dann der Engel über Johannes den Täufer, das Kind, das du dir gewünscht hast, es wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und er wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Der Zacharias hat im Heilsplan Gottes in seiner Vorherbestimmung einen Platz. Und er darf der Vater, dieser besondere Mann von diesem noch viel, viel, viel besondereren Sohn sein. Das ist die Vorherbestimmung. Und alles, was dann passiert, ist zu dem Zeitpunkt, als Johannes der Täufer noch gar nicht geboren ist, schon klar. Und nicht nur zu dem Zeitpunkt, als eben Gabriel hier mit Zacharias sprach, sondern schon vor Grundlegung der Welt war klar, dass dieser Johannes der Täufer kommen sollte. In der Bibel immer wieder im Alten Testament erwähnt. Bei Malachi wird das genau prophezeit. Bei Jesaja, dass er kommen wird halt. Einer wird vorangehen halt. Und wir können uns vorstellen, jetzt wo Zacharias nach dieser Verkündigung dann stumm wurde, der die Bibel gut kannte, die Satzung, das heißt, er lebte untadlich da drin, der wird er nachgedacht haben. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass meine Frau, dass ich, dass wir jetzt dieses Kind kriegen, von dem Jesaja geschrieben hat, Malachi, der dir dem Messias vorangeht und checkt, ich bin Teil der Vorhersehung. Und jetzt ist in der Ewigkeit, da checkt er noch viel mehr, wie er Teil der Vorhersehung, dass er nicht nur Vater ist, so nach dem Motto, den muss er auf die Welt bringen, jetzt muss ich um den kümmern, ich muss zusehen, dass er genug zu essen und zu trinken hat, halt darf aufpassen, dass er kein Wein zu trinken hat. Nein, der sitzt in der Ewigkeit der Zacharias und darf feststellen, das war auch schon geplant, dass ich, kleines Licht, in die Bibel komme. Im Lukas-Evangelium wird von mir berichtet und den Dankgesang, den ich dann singen werde, wird auch noch aufgeschrieben in der Bibel, damit durch das, was ich erlebt habe, viele Menschen im Glauben angesprochen haben halt. Wort Gottes, ich darf Teil der Bibel werden. Das ist Vorherbestimmung, so wie es vorherbestimmt war, dass das Los an diesem Tag auf ihn fiel, dass er das Opfer darbringt aus seiner Abteilung. So ist alles in seinem Leben vorherbestimmt. Und wenn man das versteht, dann kann man ganz anders mit Gebeten umgehen, die im Moment nicht erhört werden. Jesaja 65 heißt es, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören, so sagt Gott über die Gebete. Ehe sie rufen, will ich antworten. Das ist das, dass wir in der Hand des lebendigen Gottes sind, bei dem, das habe ich im ersten Punkt gesagt, es gar keine Zeit gibt, bei dem ist alles schon passiert. Wir leben in diesem Chronos und da kommen die Dinge noch und wir können auch Dinge bedingen. Und trotzdem hat Gott sie alle schon vorherbestimmt. Und da dürfen wir immer wieder sehen, bei all dem, was wir nicht begreifen, dass wir ein Ja zu dem haben dürfen, was bei uns passiert. Es ist alles schon geschehen in seiner Vorhersehung. Und wenn man das wirklich gläubigen Herzens annehmen kann, dann kann man auch mit den Gebeten im Glauben umgehen, die im Moment nicht erhört werden. Wo Gott vermeintlich, wie Jeremia das einmal sagt, sich die Ohren zustopft und er nicht hört. Doch, er hört jedes Gebet. Aber er hat manchmal andere Pläne in seiner Vorhersehung. Das darf Zacharias erleben und das werden wir auch erleben in unserem Glaubensleben, bei all unserer Frömmigkeit, egal wie weit wir gekommen sind, dass nicht jedes unserer Gebete, selbst wenn es ganz fromm und richtig ist, im Moment direkt erhört wird, sondern Gott hat da häufig eine ganz andere Vorhersehung mit uns und auch mit dem, was wir gebetet haben. Und ich sage das immer wieder, auch wenn ich so Konfirmanden erkläre, etwas über das Gebet. Ich sage, man muss immer wieder gucken, auch was man betet. Wenn man konkret um etwas bittet und dann abends noch das Vaterunser betet, wo man dann sagt, nicht dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ja, was ist denn jetzt das Primäre? Das, was ich mir wünsche, aber was gar nicht nach dem Willen Gottes ist? Dein Wille geschehe. Und Gott hat einen Plan mit unserem Leben, so wie er einen Plan mit dem Zacharias und einen Plan mit dem Johannes dem Täufer hatte. Und so dürfen wir auch wissen, dass unsere Gebete, die wir sprechen, immer wieder aufgehoben sind in seiner Vorherbestimmung. Auch das darf und musste dann Zacharias lernen. Eine Lehrstunde der Gebetserhörung, das kleine Einmaleins, was Zacharias lernen und sehen durfte, dass Gott Gebet erhört, zu seiner Zeit, an seinem Ort, auf seine Art und in seiner Vorhersehung. Und vielleicht ist es ja nicht nur der Zacharias, damals vor 2000 Jahren gewesen, der nochmal so ein bisschen mathematische Nachhilfe brauchte für das, was es heißt, wie hört denn Gott Gebet? Vielleicht bist du ja auch so in dem Moment gekommen heute mit deiner Gebetsfrage und Gott hat dir nochmal ein Stück weit Nachhilfeunterricht in dem gegeben, was es heißt, wie sein kleines Einmaleins der Gebetserhörung funktioniert. Und wenn du das gehört und verstanden hast, dann rechne zukünftig auch. Nicht so, wie du bisher multipliziert, subtrahiert und dividiert hast in deinem Gebetsleben, sondern rechne immer so, wie Gott eben rechnet. Und noch einmal, Gott hört dein Gebet. Zu seiner Zeit, an seinem Ort, auf seine Art, in seiner Vorhersehung. Amen. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben und deinem Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Gott. Amen.